Aufbruch. Aufbruch ist das Thema vom Bundescamp 2014 und es war für mich auch echt ein Gedanke darüber, wäre es mal wert zu predigen und gerade auch hier bei unserem Ranger-Gottesdienst. Aufbruch. Wer kennt es nicht von euch? Ihr Jüngeren habt es vielleicht noch mehr in Erfahrung, aber vielleicht auch noch der eine oder andere von euch Älteren. Es geht in die Sommerferien. Der letzte Schultag ist vorbei. Die Eltern packen so die letzten Sachen ins Auto. Man stopft so alles rein, was da ist. Und dann ist so die Erwartung da, ja, wann fahren wir denn los? Und dann heißt's, ja, wir werden wohl früh morgens irgendwann um 3 oder 4 Uhr morgens losfahren. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Als ich das erlebt habe, da dachte ich, ich muss wach bleiben. Ich muss da dabei sein. Ich habe jetzt nicht mehr die Ruhe, mich ins Bett zu legen. Am liebsten würde ich schon gleich im Auto warten, um ja nicht das zu verpassen. Also unser Hund Jesse, die würde so machen. Und die sieht, es wird gepackt, dann wird einmal gleich ins Auto gesessen, gewartet, ja nicht verpassen, dabei zu sein. Könnt ihr Erwachsenen euch noch daran erinnern, wie da die Nervosität da ist, das Adrenalin schon steigt und dann man eigentlich ins Bett geht und denkt, ich bin so K.O., ich weiß, ich muss mich noch mal hinlegen, aber eigentlich sind wir jetzt bereit, jetzt loszugehen. Und wer kennt das, dass vielleicht echt ein richtig schwerer Gang zum Arbeitsplatz ansteht, vielleicht echt ein schwieriges Gespräch mit einem Chef, eine große Herausforderung, eine Klausur, eine Klassenarbeit, auf die man nicht wirklich vorbereitet ist. Und dann sitzt man so, oder liegt man so abends im Bett, aufgewühlt und unruhig und denkt, ich würde gerne irgendwie diesen Tag morgen verschlafen. Hoffentlich werde ich nicht wach. Hoffentlich ist es nicht was, wo ich dabei sein muss. Wie kann ich das umgehen? Und obwohl man unruhig schläft und eigentlich gar keinen Schlaf findet, ist es so, dass dann, wenn der Wecker klingelt, man alles andere als fit ist, sondern diesen Moment versucht zu verdrängen. Und der Wecker einem vielleicht echt neben Ohr schon fast den Gehörschaden vermittelt und man eigentlich in der Trägheit ist und sagt, mich zieht's nicht aufzustehen. Es gibt mir nichts einen Ansporn. Kennt ihr das auch, ihr Erwachsene noch? Gibt's diese Momente? Ich weiß noch, als wir mal in Urlaub gefahren sind, mitten in der Nacht los, war so eben, unsere Kinder wollten am liebsten nicht einschlafen. Und dann war doch irgendwann der Schlaf stärker und sie wurden überwältigt. Aber diesen Moment dann zu wecken und zu sagen, auf, jetzt geht's los, wir fahren in Urlaub. Und dann so kurz durch, bling, wir würden sein System hochgefahren und gleich da. Und wir kennen es auch als Eltern, wie verzweifelnd wir schon versucht haben, zur Schule unsere Kinder wach zu kriegen. Hallo, es ist Schule, Bus fährt und so weiter, könnt ihr auch. Und es ging fast nichts. Epheser, Brief ist im Neuen Testament, hat Paulus geschrieben, steht Folgendes ab Vers 14. Epheser Kapitel 5, Vers 14, ich lese mal. Wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Seht noch sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wach auf, der du schläfst, wach auf und steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Dieses Wach auf, klar brauchen wir Zeiten der Ruhe, klar brauchen wir Zeiten der Entspannung, klar können wir nicht durchpowern, bis wir tot umfallen. Meine Schwiegermutter ist jetzt ja umgezogen, ist heute allerdings noch zu K.O. Wir hatten einen Möbelwagen besorgt, der ist die ganze Nacht von Berlin nach an Bodensee gefahren, hat mit seinen Mitarbeitern durchgefahren. Wahrscheinlich wird er seine Ruhezeiten eingehalten haben. Das habe ich nicht auf seine Scheibe überprüft. Und dann den ganzen Tag den Wagen beladen. Und dann haben wir irgendwann realisiert, der kann da nicht noch bis nach Frankfurt fahren. Der muss total erledigt sein, fertig sein. Das geht nicht. Man muss ein gesundes Maß von Anstrengung und von Erholung sicher haben. Und ich glaube nicht, dass hier der Paulus von dem gesunden Schlaf, den wir brauchen zur Erholung, meint, sondern das geht um was anderes. Ein Aufrütteln, ein Wachwerden. Lieg nicht da wie tot, oder anders gesagt, hör doch auf, in deinem alten Trott drin zu sein. Hör doch auf, in deinem alten Trott drin zu sein, sondern wache auf. Es gibt die ganz spannende Agentenfilme, immer wieder, so alle paar Jahre, die Story ist immer die gleiche. Man wird reingenommen in dem Moment, dass da irgend so ein Mensch am Strand liegt und bewusstlos, irgendjemand findet ihn, nimmt ihn zu sich und er weiß nicht, wer er ist, wo er herkommt und was er überhaupt machen soll. Jemand pflegt ihn und so nach und nach kommen Fragmente von der eigentlichen Mission. Ich war doch eigentlich für was beauftragt. Es gab doch einen Job und man wundert sich auf einmal, wieso andere einen erkennen und wieso andere vielleicht scharf schießen oder versuchen, demjenigen Agent nach dem Leben zu trachten. Er hat keine Ahnung, warum. Jemand sagte mal, eigentlich sind wir Christen genau wie so ein Agent. Wir wurden vom Himmel mit einem Auftrag ausgesandt, mit einem Auftrag, Gottes versöhnende, rettende Botschaft, Gott und Jesus Christus als sein Sohn den Menschen nahe zu bringen. Und bei dieser Aktion auf die Erde zu kommen, sind wir aufgeschlagen, aufs Wasser, bewusstlos an Land getrieben und haben nur noch ein Stück Dokumentation beziehungsweise Dienstanweisung in Papierform mitbekommen. Und wissen gerade gar nichts mehr, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir eigentlich sollen. Und dann gibt's Leute, die sagen, du, deine Anweisung, dass du da hast, das ist schon 2000 Jahre alt, ob das überhaupt stimmt, ob das, was die dir berichten, ob das stimmt. Wer weiß, ob du überhaupt derjenige bist? Und gleichzeitig wundern wir uns doch vielleicht, oder haben uns bisher noch nicht gewundert, wieso wir immer in so viel Ablenkung hinein verstrickt werden. Stell dir vor, wie dieser Agent, der gar nicht zu seinem eigentlichen Plan kommt, weil er immer in Ablenkung hineingerufen wird. Da werden Smartphones erfunden, was ja eine geniale Sache ist. Richtig eingesetzt, total hilfreich. Aber wie viele Leute zerstreuen sich und kriegen die Menschen um sich herum gar nicht mit, weil sie nur noch an diesem blöden Ding hängen. Da gibt's andere geniale Erfindungen. Ich bin froh über den Fernseher, über die Berichterstattung, dass wir überhaupt mitbekommen, was auf den Philippinen passiert. Und gleichzeitig kann ich das so missbrauchen und allen Schrott angucken und mir den Schlaf rauben. Und ist es nicht so, dass die Ablenkung, die jeder Einzelne von uns um gesunde, um gute, um echt wertvolle Beziehungen zu leben, werden wir ständig abgehalten? Und was wir machen ist, auch beim Schauen von Filmen, wir erleben nur noch die Abenteuer von anderen, nicht mehr die eigenen. Ich genieße echt so Ritterfilme und sowas, da tauche ich ein. Also mir ist jetzt ein deutscher Krimi meistens nicht so spannend, sondern wenn da so ein Abenteuer dahinter steckt, eine Geschichte. Und doch muss ich am Ende des Filmes sagen, das Licht geht an, es war nicht mein Abenteuer. Es war das Abenteuer eines anderen und ich wünschte doch so sehr, dass ich's doch erlebt hätte. Dass ich derjenige gewesen wäre, der dann da eben als geheimnisvoller Ritter dann um die Hand der schönen Prinzessin geritten wäre und so weiter. Wisst ihr? Wach auf! Ist der Appell, der hier im im Epheser drin steht. Wach auf, merkst du denn nicht, dass eine Zeitvergeudung passiert und dass du in einem Trott drin bist, den du vielleicht sogar hast und du denkst, ich bin ja meinem Schicksal erlegen und du kommst nicht raus oder rein, in die Puschen. Und dann heißt es im nächsten Vers, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Sorgfältig darauf zu achten, wie wir das Leben, wie es Leben zu führen ist. Klug zu sein, nicht dumm. Mach Dinge, die dich ans Ziel bringt. Und da ist so wichtig, der Werner ist ja so ein Marathonläufer und Werner weiß das, wenn ich das Ziel habe, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Marathon zu laufen, dann muss ich mich entsprechend darauf vorbereiten. Und dann macht's keinen Sinn zu sagen, ja, ich habe mir angemeldet, das wird schon. Und dann so das Leben genießen, ständig zuzunehmen und dann an dem Tag zu sagen, komisch, mein Trikot passt mir gar nicht mehr, so Laufschuhe habe ich gar nicht vorbereitet, ist eigentlich alles. Ich dachte, das geht von selber. Eben nicht, sondern dieses, ich habe ein festgestecktes Ziel und muss ich mich darauf vorbereiten. Es gibt natürlich viele Ziele, die machen überhaupt gar keinen Sinn. Also zum Beispiel online unter den Top 10 von gelistet zu sein von irgendeinem Computerspiel, das ist nicht wirklich, damit kannst du nichts machen, keinen Blumentopf dafür gewinnen. Das geht nur in Südkorea, da gibt's berufliche Computerspieler, so wie bei uns Bundesligaspieler. Aber hier in Deutschland hast du damit keine Chancen. Also das wäre wahrscheinlich nicht das Ziel, worauf du dein Leben aufbauen solltest. Aber dann gibt es echt sinnvolle Ziele und wir sind überrascht, haben das ja auch nicht überrascht oder vielleicht doch, haben wir ja am Donnerstag bei dem Gender Mainstreaming Vortrag gehört, dass wir bei einer Umfrage doch die meisten jungen Leute eigentlich das Ziel, einen Wunsch haben, mal eine Familie zu gründen oder zu heiraten und Kinder zu bekommen. Wo wir denken, das ist da eigentlich aus der Zeit, aus der Mode gekommen. Wir müssen doch eher jetzt offen und neue Beziehungsformen vorstellbar sein und jetzt mal, nein, eigentlich ist in der Mehrheit der Gesellschaft dann ein konservatives Bild vorhanden und trotzdem gibt es so viele Single-Haushalte und so viele Menschen, wo es entweder sich nicht ergibt oder was auch immer. Wenn ich aber Ziele habe, man muss nicht jeder verheiratet sein und Kinder haben, das ist auch völlig okay, ich kann ja einen anderen Lebensentwurf führen, aber wenn ich doch denn ein Ziel habe, dass ich drauf zugehe, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise. Und das ist wichtig und wo wir auch sagen, das möchten wir unseren Ranger-Jungs mit hineingeben. Sicher werden viele eine wirklich coole Erziehung daheim erleben und haben da auch eine gute Perspektive. Und doch ist es so, dass oftmals lassen sich die Kinder nicht unbedingt von den eigenen Eltern was sagen, sondern von jemandem von außen. Und da ist die Frage, wer hat Einfluss auf eure Kinder? Hängen die Kids mehr vor dem PC, in den sozialen Netzwerken oder vor dem Fernseher, hatte ich schon gesagt, genau. Oder sind es Menschen oder seid ihr die Menschen, wo sie echt eine Orientierung und eine Anleitung bekommen. Können mal einen ganz schnellen eigenen Selbstversuch machen. Ich bitte euch da mal alle schnell mitzumachen. Das ist total einfach. Und zwar, nehmt mal den Finger so hoch. Jeder, nehmt mal den Finger. So. Und jetzt bitte ich euch ganz schnell, das zu machen, was ich sag. Und zwar, tut den Finger bitte ganz schnell an euer Kinn. Ja, okay, wo habt ihr das hin? Ich hab doch gesagt, ihr sollt das machen, was ich sage. Und wir waren so irritiert, ihr wart drauf fixiert, wo ich meinen Finger hin tue. Und das habt ihr gemacht. Also viele nicht, ihr seid ja schlau. Manche waren kurz. Wir merkten, die Leute machen nicht das, was wir sagen, sondern das, was sie an uns sehen. Wo sind die Vorbilder? Wo sind wir Vorbilder für unsere Kinder? Ich denke, ich meine mal, wenn ich Rauchereltern sehe, die ihre Kinder, ich habe dir gesagt, du darfst nicht rauchen und so, und dann denke ich so, das ist echt das beste Beispiel. Ich merke echt, klar haben wir Schwächen. Und wie merke ich, ich möchte nicht, dass meine Kinder cholerisch sind. Wenn ich's denn doch selber bin, dann merke ich, ich muss echt lernen, sanftmütiger zu werden. Achte sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht wie dumme, sondern wie weise Menschen. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit, sagt hier der Text. Was bedeutet das Zeit auskaufen? Die Zeit ausnützen. Wir waren ja auf dem Camp im Elbsandsteingebirge und an unserem Aufbautag hat es geregnet. Und es war, wurde so nach und nach alles nass. Die Agathe kann da echt euch ein Lied davon singen, wie frustrierend das war. Und Zeit auskaufen hat sicher einerseits damit zu tun, zu sagen, hey, wir müssen jetzt uns gut organisieren. Wie kriegen wir unsere Sachen echt schnell ins Trockene? Aber man muss da schon viel früher anfangen. Das kannst du nicht erst auf dem Camp organisieren, sondern wir merken dann, wie viele Teamzeiten, Camprunden und sowas haben wir vielleicht einfach nur verplätschert, wo wir zwar coole Zeit hatten, gebürgert haben oder dies und jenes, aber auf das, worauf es ankommt, wenn es dann aufs Camp geht und wo wir merken, jetzt kommen wir an unsere Grenzen und vor allem haben wir jetzt das Gefühl, ich würde doch jetzt am liebsten in ein Gasthaus gehen oder wieder heimreisen. Und dann zu sagen, die Zeit, die wir haben, dafür vorbereiten, dass sie für den Extremfall gerüstet sind. Und das können wir übertragen in fast alle Bereiche unseres Lebens. Das können wir in jeden Bereich hinein überlegen. Wir müssen nicht, wie gesagt, ständig auf Hochtouren laufen, weil wir brauchen auch die Entspannung und wir brauchen auch die Erholungsphasen. Die sind ganz wichtig. Kauft die Zeit aus, heißt auch dann, wenn ich schlafe, wirklich zu schlafen und nicht vielleicht nebenher, wenn ich einen Mittagsausruhen mache, nebenher das Handy lege und permanent immer angestupst wird und es macht immer bling und bling und ich werde aus dem Schlaf gerissen, habe danach überhaupt keine Erholung gehabt, sondern auch die Erholung echt auszukosten, auszukaufen. Es gibt Zeiten zur Ruhe und Kraft zu sammeln. Aber wenn es heißt, wach auf, dann sollen wir nicht mehr weiter dösen, sondern dann ist es daran, echt aufzustehen, wachgerüttelt zu werden. Martin Luther damals, und da zielt ja ein bisschen der Clip auch hin ab, wir waren damals echt in einer sehr dunklen Phase unserer Geschichte. Und es war an der Zeit, aufzuwachen. Und kennt ihr dieses Gefühl zu denken, es müsste eigentlich was anders laufen, aber wer bin ich, dass es so ändern kann? Wer bin ich? Wir können nicht das verändern. Das kostet mich wahrscheinlich das Leben oder meine Komfortzone, in der ich bisher drin bin. Mein gewohntes Leben möchte ich nicht aufgeben, obwohl ich weiß, es müsste sich doch was verändern. Und über die Jahrhunderte waren immer Menschen dran beteiligt, die irgendwann aufgewacht sind, gesagt haben, so kann es nicht mehr weitergehen. Und ich will nicht mehr in Ruhe die Füße hochlegen und einfach sagen, ja, schade, liege einfach so dieser Ohnmächtigkeit, sondern die sagen, ich werde was verändern. Da ist uns ein Martin Luther King genauso ein Vorbild in Amerika, der sagt, das Grundgesetz in Amerika hatte schon lange die Gleichheit von Schwarzen und Weißen festgeschrieben gehabt. Aber es wurde nun nicht umgesetzt und ist in manchen Regionen bis heute noch nicht umgesetzt, dass hier wirklich eine Gleichheit da ist, eine gleiche Wertschätzung und ein gleiches Zutrauen. Da hilft mir nicht mal ein schwarzer Präsident dafür. Und ich glaube, dass es in meinem Umfeld immer wieder Dinge gibt, wo wir sagen, die müsste man eigentlich verändern, aber ich habe gar nicht, oder ich bin, scheine mir da ohnmächtig zu sein. Ich glaube, dass du mehr verändern kannst in deinem Umfeld, wie du dir denken könntest. Aber es hat auch was mit einem Preis zu tun, vielleicht die eigene Komfortzone zu verlassen, zu sagen, ich werde versuchen, zäh zu sein, mehr zäh zu sein. Jackie Pullinger, eine ganz grandiose Frau, die damals in Hongkong in der ummauerten Stadt echt Menschen geholfen hat und die Liebe Jesu nahegebracht hat, mit Prostituierten, mit Drogenabhängigen gearbeitet. Und die sagte mal einen ganz weisen Satz, die sagte, Gott möchte, dass wir Menschen ein weiches Herz und harte Füße haben. Aber das Problem, was sie in der Gesellschaft, weil man in der christlichen Szene sieht, ist, dass die Menschen weiche Füße und harte Herzen haben. Gott möchte, dass wir weiche Herzen haben und harte Füße, um mal zäh dranbleiben, was zu verändern. Als ich habe mich ja über 20 Jahren erfolgreich vor den Royal Ranger gedrückt und ich dachte, für mich in der Kluft durch den Wald rennen, allzeit bereit für Jesus rufen und solche Dinger zu machen, da bin ich zu cool dafür. Also das ist nicht meine Welt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit auch Kinder begeistern kann. Und ich wurde echt dann eines Besseren belehrt, als wir 2007 oder 2008 auf dem Hessen-Camp waren. Und ich war überwältigt, mir kamen die Tränen und ich habe echt zu Jesus gesagt, es tut mir wirklich leid, dass ich das zwar geahnt habe, aber nicht bereit war, für mich was eine Komfortzone aufzugeben. Und als ich dann jetzt so vor 1,5 Jahren so mich irgendwann dazu durchgerungen habe, okay, wir haben Kids in dem Alter, ich werde Starterarbeit anfangen, da muss ich sagen, Starterarbeit mit 6- bis 9-Jährigen, das ist nicht was mir voll liegt und wo ich denke, ja voll cool, das war auf dem ersten Moment, dann dachte mir, der Anzug passt, sondern das ist echt was, wo ich merke, ich bin dabei, mich echt über Monate reinzubeißen und zu sagen, ich will, dass sich hier zum einen wir einen guten Nachwuchs haben und ich möchte nicht nur andere ermutigen zu sagen, hey, geht in die Rangerarbeit, das wäre wirklich toll und so weiter und selber zu denken, für mich wäre es der Horror, sondern ich habe mir gesagt, Jesus schenkt mir hier echt harte Füße und ein weiches Herz, dass ich echt auch mit all dem der bunten Vielfalt, was die Kids ja mitbringen, umgehen kann. Ich sage das jetzt nicht als Plädoyer, dass ihr alle in die Rangerarbeit kommen sollt, aber dass es Dinge gibt in deinem Leben, wo du schon lang weißt, eigentlich habe ich den Eindruck, Gott würde gern haben, dass hier Veränderung geschieht und er würde eigentlich gern haben, dass ich's mache. Aber ich scheue mich immer noch davor. Ich mach dir Mut, ich rufe dir Gottes Wort zu, kauf die Zeit aus! Denn es ist böse Zeit. Und ich sag dir, das, was wir versäumen, vielleicht in unsere Gesellschaft hineinzugeben, das ist das, was uns später mal wirklich als Probleme dann kommen und wo wir sagen, schade, hier hätte man früher mal was justieren sollen. Manche jungen Menschen haben echt keine Perspektiven mehr. Wir sind ja in Deutschland da sehr gesegnet, aber das ist eines der allerwenigsten Länder auf der Welt, wo wir eine so geringe Jugendarbeitslosigkeit haben. Da müssen wir Spanien, Italien, Frankreich, wo wirklich Perspektiven fast nicht mehr da sind. Und wenn ich sage, du kriegst da auch echt ein gefährliches Gebräu zusammen, wenn Menschen perspektivlos werden und dann kommen sie wirklich auf dumme Gedanken oder machen Dinge, die sich und anderen schaden, anstatt die sich und anderen was bringen, weiterbringen. Junge Menschen, die keine Perspektive haben, brauchen Perspektive. Menschen, die im Beruf in einer Mühle sind und nicht wissen, wie sie rauskommen sollen, die brauchen eine Perspektive. Und Mitvierziger, die sich in der Midlife-Crisis befinden, die brauchen echt eine Perspektive. Wache auf und kaufe die Zeit aus. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist der abschließende Vers. Drum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Rausfinden, was Gott will. Rausfinden, was Gott will, das funktioniert nur, wenn ich ja auch mir Zeit nehme, um rauszufinden, was Gott will. Wenn ich hören will, was meinen Kindern gefällt, dann muss ich mit denen darüber reden. Dann muss ich hören, ey, wo ist die Lust hin? Sonst könnte ich sagen, Mensch, Jonas, ich würde dir einen Drucker kaufen oder einen Bosch-Bohrhammer oder sonst irgendwas. Könnte ich denn auch gerade gut gebrauchen? Und so reagieren wir manchmal, so leben wir unser Christsein. Gott, ich mache, was mir gefällt und hoffe, du kannst es gebrauchen. Anstatt zu sagen, hey, ich möchte herausfinden, was ist denn dein Wille? Was möchtest du? Und wir stellen bei den Royal Ranger fest, und ich hoffe, ihr habt das alle schon festgestellt, der erste Wille, den Gott hat, zuallererst ist, dass Menschen versöhnt werden mit ihm. Dass sie in eine Beziehung zu ihm kommen. Und das ist was wir bei den Camps echt erleben, was wir in den Teamtreffs erleben, ist, dass junge Menschen echt offen sind, interessiert sind, Gott kennenzulernen, persönlich kennenzulernen, zu hören, hey, was? Passiert da wirklich was, wenn wir beten? Hört uns Gott wirklich zu? Heilt Gott wirklich, wenn Menschen in Not sind? Und ich sag dir, ey, wir haben bei den Rangers schon so viel erlebt. Wahrscheinlich hast du auch in deinem Leben schon das eine oder andere erlebt mit Gott. Aber beruh nicht dich aus, wenn du sagst, die Erlebnisse sind schon, das war damals, also vor 20 Jahren, also da habe ich echt was mit Gott erlebt. Das muss frischer sein. Frischer sein. Werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass die Menschen echt wissen, wie gehen sie mit Krisensituationen um? Was hilft uns ein frommes Klientel von Gottesdienstbesuchern, die sich so alle paar Wochen in die Gemeinde schleppen? Und jetzt stell dir vor, bei uns würde so ein Chaos passieren, wie es auf den Philippinen war. Und wir müssten dann schmerzlich feststellen, dass bei dem ganzen Chaos auf einmal Leute aus unserer Mitte bereit sind, mit aufgrund von Eigennutz, am Plündern von Geschäften, am Aushebeln von irgendwelchen Regeln und Gesetzen sind, die eigentlich zur Sicherheit und zum Schutz von der Bevölkerung da sind. Stell dir mal vor, was so in der Gute-Laune-Gesellschaft in Deutschland, wo du nur vielleicht schräg angeguckt wirst mit dem Motto, was, du bist so blöd und gehst sonntags in den Gottesdienst, ich schlaf da lieber aus und hab dann einen Brunch. Das ist ja wirklich ein einfaches, da kann man ganz bequem Christ sein, diese Schmerzen erträgt man leicht. Aber dann aus seinen Mann, seine Frau zu stehen, wenn sie sagen, die Krisensituation ist so, dass es mitunter ums Leben gehen kann. Und dann nicht zu sagen, da bin ich mir selbst der Nächste, sondern jetzt habe ich einen Blick für die andere. Ich habe auch so viel Handwerkszeug mitbekommen, dass ich Leute bei der Krisenbewältigung helfen kann, wenn sie persönliche Verluste mitgenommen haben. Ich kann denen auch mal was aus ohne Strom und Elektrizität oder Gas an Mahlzeit zubereiten. Ich habe Survival-Erfahrung und vor allem Krisenerfahrung. Und dann zu merken, Gott möchte, dass wir uns zurüsten lassen, um wirklich auch in Situationen, und die werden früher oder später kommen, da muss ich noch gar nicht hier der schlechte Laune-Prophet sein. Die Nachrichten sagten, es sind schon apokalyptische Ausmaße, was in den Philippinen ist. Und wer sagt uns, dass uns das komplett nicht betrifft hier in Deutschland. Aber wir sollen die Zeit auskaufen, denn es ist eigentlich echt gefährliche oder böse Zeit. Wo ist die gute Nachricht in dieser Botschaft? Das Aufwachen hat was damit zu tun. Gott hat einen Plan für dein und mein Leben. Wir sind nicht nutzlos, so am Dahinfristen, sondern Gott hat einen Plan mit uns vor. Er hat eine Riesenrettungsaktion vor 2000 Jahren gestartet mit Menschen, die waren wenige gebildet wie wir alle, die wir mindestens die Grundschule besucht haben, haben mehr Bildung wie dort diese zwölf Jünger. Und was er damals vor 2000 Jahren begonnen hat, das will er weiterführen und auch zum Ende bringen. Eine Rettungsaktion. Und Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und wenn du keine lebendige Beziehung zu Jesus hast, dann lade ich dich ein, ihn echt kennenzulernen. Wisst ihr, was für eine, es fühlt sich an, wie von Neuem geboren zu werden. Die Bibel spricht davon, es ist eine Neugeburt, wenn wir auf einmal die Last, die Schuld, die auf unseren Schultern lastet, echt vergeben ist. Wir hatten ja am Donnerstag diesen Bericht über Gender Mainstreaming und auch wie ja zum Beispiel Abtreibung echt mehr und mehr legalisiert werden soll. Die Pille danach rezeptfrei jeder haben kann, damit keine ungeplante Schwangerschaft irgendjemand negativ in seine Biografie hineinschreiben muss. Und dann zum Merken, und das wird sehr verschwiegen, mit was für einem Last oder Leiden sind Menschen daran beteiligt. Ich kann euch sagen, ich habe nur keinen erlebt, der mir voller Freude und Stolz erzählt hat, dass sie damals die Abtreibung gewählt haben. Ich habe aber von zwei Leuten aus meinem direkten Bekanntenkreis es mitbekommen, dass sie damals befürwortet haben, dass ihre ungewollt schwanger werdende Partnerin abtreibt. Und die haben alle nicht einen glücklichen Gesichtsausdruck gehabt. Die waren nicht, gut, dass wir das gemacht haben, wer weiß was, sondern eigentlich fehlte ihnen was. Eigentlich ist da echt ein Loch da. Und jetzt kommt der Punkt, wenn du da drin bist, heute in diesem Gottesdienst, und es gibt Situationen, wo du für sich sagst, ich habe da echt Schuld auf mich geladen, ich fühle mich wie ein Verräter, ich fühle mich wie ein Mörder, ich fühle mich wie der größte Verbrecher. Und es ist dein persönliches Geheimnis, dann kann ich dir sagen, Gott will und hat Versöhnung und Vergebung für dich bereit. Ganz persönlich. Und wisst ihr, wie befreiend sich das anfühlt, echt zu sagen, die Schuld, die mich geknechtet hat, die ist weg, weil sie Jesus getragen hat. Und dafür leben wir als Gemeinde, als Royal Ranger, und dafür möchten wir uns echt stark machen und weiches Herz und harte Füße haben, bereit zu sein, um diese rettende, befreiende Botschaft, dass wir sagen, egal wie deine sexuelle Orientierung ist, egal wie, was du in deinem Leben gemacht hast, weißt du eigentlich, wie sehr Gott dich liebt und wie du dich nicht erstmal anders verbiegen musst, um zu Gott zu kommen, sondern du darfst so kommen, wie du bist. Es ist eine befreiende Botschaft. Und die Frage ist, hey, ihr Lieben, sind wir welche, die die Zeit auskaufen wollen oder plätschert unser Leben dahin? Und wir fühlen uns selbst einfach überfordert in dieser bösen Zeit, denken, wir können ja eh nichts ändern. Martin Luther hat damals mehr oder weniger notgedrungen oder hineingedrängt diesen Aufbruch gewagt. Wisst ihr, was passiert ist? Es ist alles besser geworden. Die hatten ein besseres Leben und die Jahrhunderte durch gab's nur Frieden und Harmonie. War das so? Das gab so viele Menschen sind aufgrund von den Religionskriegen gestorben Und ich glaube, in dieser ganzen Phase musste sich auch sicher immer wieder mal Martin Luther überlegt haben, Mensch, was ich da losgetreten habe, war es das wirklich wert? War es das wirklich wert? Und wir werden es nicht beurteilen können. Aber wir sind jetzt in der komfortablen Situation zu sagen, wir wissen, dass Revolutionen möglich sind und dass auch manche Revolution friedlich möglich ist. Wie der Fall der Mauer vor über 20 Jahren und wie manche andere Dinge. Aber sind wir bereit, die Zeit auszukaufen und nach Gottes Willen zu fragen? Lass dich versöhnen mit Gott. Amen. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir echt für das gehörte Wort. Und es ist dein Wort. Und ich bete echt, dass ein Weckruf durch uns als Christenschaft geht, ein Weckruf zu realisieren und zu merken, du hast einen Plan mit unserem Leben. Du hast eine Perspektive. Und bei dir sind wir nicht nutzlos, ungebildet, zu alt, zu beschäftigt, zu verliebt, sondern wir sind, wie wir sind, und du willst deinen Plan mit uns verwirklichen. Jesus, ich danke dir, dass es ein guter Plan ist. Und ich bete echt, dass du hier durch den Gemeindesaal jetzt echt wehst mit deinem Heiligen Geist und in uns ein weiches Herz schenkst. Wie in deinem Wort sagst, ein fleischernes Herz. Die harten Herzen austauscht für fleischerne Herzen. Und uns wirklich die Bereitschaft gibst, mit harten Füßen zäh an einer Sache dran zu bleiben und nicht wegzulaufen, nur weil es mal unbequem wird. In Jesu Namen danke ich dir, dass wir so dein Wort hören dürfen in aller Freiheit und Freimütigkeit. Und ich bete dich, dass es in jedem einzelnen echten Same pflanzt. Ein Same, der aufwächst und der Frucht bringt. Und in Jesu Namen bete ich auch, dass du Gott dich immer wieder in uns hinein verschenkst und dort, wo Menschen vielleicht dich noch nicht kennengelernt haben, als den Retter, als den Versöhner, als den großen Vergeber, als den, der sie lieb hat, da bitte ich, dass auch heute Morgen echt dann eine Türe aufgestoßen wird von innen hin zu dir. In Jesu Namen. Amen.